Das ist heute die Botschaft für diesen Gottesdienst. Das passt so zu dem, was ich mitgebracht habe. Wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber ich habe uns die Geschichte mitgebracht, die Vatergeschichte schlechthin aus der Bibel. Wisst ihr, welche Geschichte das ist? Wo vom Vater die Rede ist? Genau, das ist die Geschichte. Das passt wunderbar. Und in diesem Lied, was wir eben gesungen haben, da hieß es so schön, ich laufe zum Vater, unser Herz braucht Heilung. Und ich glaube, dass unser aller Herz Heilung braucht, immer wieder. Jetzt nochmal, wird es noch übertragen, sonst ich kann auch das Mikrofon nehmen. Ist jetzt besser? Könnt ihr mich hören? Okay, gut. Ich möchte gerne zu Beginn mit uns nochmal beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du hier bist und dass du uns genau das als das Wichtigste vermittelt hast, dass Gott nicht ein ferner Gott ist, sondern dass wir einen Vater haben im Himmel und auch auf der Erde, zu dem wir sagen dürfen, lieber Vater, Papa, und dass wir in seine Arme laufen dürfen, weil du Gott uns entgegenläufst und deine Arme offen hältst. Und ich bitte dich, Herr, jetzt füll du meinen Mund mit deiner Liebe, mit deinen Worten und geh du durch unsere Reihen. Und du siehst jedes Herz und jeden, der heute hier ist, du weißt, wo unser Herz Heilung braucht. Herr, und ich freue mich, dass du diese Heilung heute ausgießen wirst auf unsere Herzen. Amen. Ja, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich die Predigt überschrieben, ich laufe zum Vater. Aber ich habe sie überschrieben mit das Wichtigste von allem. Das Wichtigste überhaupt. Ich dachte, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja auch über das Wichtigste reden, nicht wahr? Und genau das ist nämlich das Wichtigste. Es ist nicht alles, aber es ist der Anfang, der Ausgangspunkt von allem, dass wir wissen, dass Gott uns liebt. Weil wenn wir das nicht wissen, dann haben wir vielleicht Glauben, dass es Gott gibt. Aber wenn uns die Liebe und das Vertrauen fehlt, dass Gott es auch gut mit uns meint, dann führt uns dieser Glaube nicht weit. Darum ist das das Allerwichtigste und die verändernde Kraft, wenn wir das erleben, wenn wir das verstehen, was unser Leben hell machen kann. Und darum diese vertraute alte Geschichte, die Jesus seinen Jüngern erzählt hat und den Menschen um ihn rum. Ich erzähle sie uns nochmal. Wir kennen diese Geschichte unter dem Namen der verlorene Sohn, aber eigentlich geht es gar nicht nur um einen verlorenen Sohn. Jesus erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in diesem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte, aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, zu Hause haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Soweit geht noch weiter die Geschichte. Erstmal dieser Teil und drei Punkte, die ich uns heute mitgebracht habe. Der erste Punkt, der verlorene Sohn. Der zweite Punkt, noch ein verlorener Sohn. Und der dritte Punkt, das Wichtigste überhaupt, die Liebe des Vaters. Der verlorene Sohn. Ihr Lieben, wir alle sind, die wir hier sitzen, Söhne oder Töchter. Ist hier jemand nicht Sohn oder Tochter? Vielleicht hast du auch selber einen Sohn, eine Tochter. Und der verlorene Sohn, der uns hier vorgestellt wird, vielleicht erinnerst der dich auch an dich selber. Vielleicht erinnert er dich an eine Phase in deinem Leben, wo du dich so gefühlt hast, wo du wusstest, du bist weggelaufen. Du bist für etwas weggelaufen, vielleicht vor Gott weggelaufen oder du hast dich einfach verloren und verlassen gefühlt von Gott oder Menschen. Vielleicht denkst du auch an jemand anderes, an jemanden, der dir nahesteht und du denkst, oh ja, ich weiß ganz genau, von wem hier die Rede ist. Und ich wünsche dieser Person, dass sie wieder zurückfindet zu Gott. Warum wird dieser Sohn in der Geschichte eigentlich verloren genannt? Warum wird er verloren genannt? Er wird deshalb verloren genannt, weil er eigentlich ein gutes Leben hatte. Er hatte eigentlich alles, was er brauchte, aber er konnte das nicht sehen. Es war ihm verborgen. Weil was brauchen wir denn eigentlich im Leben? Was braucht jeder Mensch? Ich denke, wenn wir so drüber nachdenken, sind es im Wesentlichen drei Dinge. Wir brauchen zuerst mal Liebe, dass wir geliebt sind, ja? Dass wir liebevolle Beziehungen haben. Wir brauchen als zweites Sinn in unserem Leben, ja? Dass wir Aufgaben haben, die uns erfüllen. Und drittens brauchen wir Sicherheit und Geborgenheit, dass wir gegen die Ängste und gegen die Probleme und Gefahren in unserem Leben wissen, wir sind nicht allein, wir haben einen Halt. Also die drei Dinge. Und wenn wir uns jetzt mal die Geschichte angucken von dem Sohn, was wir da alles so hören von seinem Vater, dann hören wir eigentlich, dass er all das schon hatte, von Beginn an. Aber er wird verloren genannt, weil er das nicht wertschätzen konnte. Anstatt sich geliebt und geborgen zu fühlen, fühlte er sich nur beengt und gelangweilt. Und wann fühlt man sich gelangweilt? Er hatte immer den gleichen Alltagstrott vor Augen, er war zwar versorgt, er hatte eine sinnvolle Aufgabe, er hatte einen Vater, der ihn liebte, aber er wollte immer nur raus. Er wollte auf eigenen Füßen stehen, er wollte Abenteuer erleben. Und ich glaube, das ist was ganz Typisches in uns allen. Ich glaube, wenn uns etwas fehlt, wenn wir wirklich eine Not haben, dann setzen wir alles daran, diese Not in unserem Leben loszuwerden. Und dann suchen wir auch Gott. Und dann schreien wir zu Gott und sagen, Gott, hilf mir. Aber es gibt auch den Fall, wo Menschen eigentlich alles haben, was sie brauchen. Und gerade dann fangen die Probleme an. Wenn jemand nämlich sagt, mir ist so langweilig, was soll ich jetzt machen? Dann kommst du auf dumme Gedanken, richtig? Und es gibt zwei Worte im Deutschen, die uns das vor Augen führen. Das erste heißt, Not lehrt beten. Ja? Not lehrt beten. Und in der Bibel heißt es auch, wer leidet, der hört auf mit der Sünde. Ja? Und im Umkehrschluss heißt es, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Kennt ihr das? Das heißt Langeweile. Ja? Wenn es dir einfach eigentlich zu gut geht, du hast keine Probleme, dann machst du dir welche, weil du auf dumme Gedanken kommst. Und das finden wir in dieser Geschichte auch. Und so reift in dem Sohn der Entschluss, oh, mir geht's, ich bin eigentlich nur gelangweilt, ich habe alles, aber es ist so langweilig, ich muss hier weg, ich muss mein Ding machen. Und er will weg, klar, er will weg vom Vater, er will weg aus der Verantwortung, er will weg dafür auch arbeiten zu müssen und für andere da sein zu müssen. Und, aber eins wollte er mitnehmen von zu Hause. Was war das? Die Sicherheit, ja, das Geld, das dicke Portemonnaie vom Papa. So, also, kannst du mir bitte dein Portemonnaie geben, Papa? Ja, gut, dann gehe ich, ja. Und er hat richtig, richtig Bock gehabt, loszugehen, ja. Niemand mehr, der ihm reinredet, tun und lassen, was er will. Freiheit ja, Spaß ja, Familie, Beziehung, Verantwortung, nein, niemand mehr, der mir reinredet. Und ich glaube, das ist ein Verständnis von Freiheit, was ganz viele Menschen teilen. Frei zu sein heißt, unabhängig zu sein, ohne Bindung, ohne Verantwortung zu sein. Und eine Weile hören wir, geht das gut, er hat seinen Spaß, aber das hält nur genauso lange bis zu dem Tag, wo sein Geld, seine Sicherheit zu Ende ist. Und dann fangen die Probleme an. Da ist der Zauber schnell vorbei und jetzt ist eigentlich erst der Punkt, wo er auf eigenen Beinen stehen muss. Aber er merkt sehr schnell, Geld weg, Freiheit weg. Das, was er damit verbunden hat. Und dann kommt blöderweise auch noch diese Hungersnot und er fällt tief. Er hat auf einmal nicht mal mehr was zu essen. Keine Arbeit. Er landet schmutzig und hungernd bei den Schweinen. Und dann fängt er auf einmal an, dass ihm etwas dämmert. Wo bin ich hergekommen? Was hatte ich doch alles? Was hatte ich es doch gut bei meinem Vater? Da haben es doch die Arbeiter, die einfachen Arbeiter noch allemal besser als ich. Aber kann ich jetzt so, nach dem, was ich getan habe, noch zurückgehen? Kann ich meinem Vater so unter die Augen treten? Er überlegt sich das. Und dann kommt er zu dem Schluss und sagt sich, eins kann ich tun. Ich gehe zu meinem Vater und sage zu ihm, dein Sohn kann ich nicht mehr sein. Das weiß ich. Ich bin schuldig geworden vor dir. Ich habe mich von dir abgewandt, deine Liebe in den Wind geschlagen. Ich weiß jetzt, was ich getan habe, wie ich gelebt habe, dass es auch in Gottes Augen nicht gut war. Ich habe mir genommen, was ich wollte. Ich habe nicht nach Gut und Böse gefragt. Ich habe Menschen benutzt für meine Interessen. Aber ich möchte jetzt für dich arbeiten, ein Tagelöhner sein. Denn eins ist mir bewusst, ich vertraue darauf, so gut wie du als Vater warst, so gut bist du auch als Herr und Arbeitgeber. Und wenn wir uns das mal so bewusst machen, dann sehen wir in diesem Sohn, was Umkehr bedeutet, was Reue bedeutet, was Buße bedeutet, nämlich, dass der Sohn zuallererst ehrlich wird. Und das genügt. Er wird ehrlich vor drei Personen, zuallererst vor sich selber. Er lügt sich nicht mehr in die Tasche. Dann vor Gott und dann vor seinem Vater. Und er legt die Wahrheit auf den Tisch, hat diesen Mut. Und dann kann alles in seinem Leben heil werden. Das ist der Anfang. Er kehrt zurück, bereit zu empfangen, was immer sein Vater ihm geben wird. Das genügt. Und wir haben es eben gehört, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir sehen dieses Wunderbare, dass er gar nicht erst zum Vater kommen muss, sondern der Vater ist schon auf halbem Weg da. Der hält schon Ausschau. Der hat die Arme offen und wartet jeden Tag und guckt jeden Tag, ob sein Sohn nicht zurückkommt. Und er lässt ihn gar nicht ausreden. Bevor der ein Wort gesagt hat, nimmt sein Vater ihn in den Arm und freut sich. Und in diesem Moment stelle ich mir vor, in diesem Moment, als er sieht, der Vater läuft ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm. Was hat das mit ihm gemacht? Er hat gewusst, dass er es nicht verdient hat. Er konnte sich gar nicht rechtfertigen. Der Vater nimmt ihn in den Arm, so wie er war, direkt von den Schweinen. Wochenlang nicht geduscht, dreckig und stinkig. Ich glaube, in diesem Moment ist er nach Hause gekommen. Vielleicht zum ersten Mal konnte er die Liebe des Vaters sehen, ist sein Herz heil geworden, in diesem Moment. Weil er das gesehen hat und begriffen hat, ich bin ja so, wie ich bin, angenommen und geliebt. Das hat den geheilt, sein Herz geheilt. Und ich denke, in diesem Moment hat die Liebe des Vaters sein Herz so richtig boom gefüllt. Ja, was er dachte, was habe ich für einen Vater? Was war ich doof, dass ich wegrennen wollte? Ich will nie wieder weg von dem Vater. Und jetzt werde ich ihm zeigen, was ich für ein Sohn sein kann. Ja, aber nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Ja? Der jüngere Sohn kommt an diesem Tag wirklich nach Hause. Sein Herz findet nach Hause. Er kriegt ein neues Herz, was friedvoll wird, geheilt von innen. Und ich glaube, darauf kommt letztlich doch alles an. Und das ist eben dieses Geheimnis, was wir nur bei Gott finden und was wir nicht in dieser Welt finden. Dass wir merken, wir können alles haben, wir können uns abmühen und Spaß haben, aber diesen Frieden im Herzen, dieses volle Gefühl der Geborgenheit, das finden wir doch nur bei Gott. Der Kirchenvater Augustinus, der hat das mal gesagt, schon vor 1000 Jahren, unruhig ist das Herz so lange, bis es ruht, oh Gott, in dir. Und das gilt bis heute. Und danach suchen wir Menschen alle insgeheim. Nur viele wissen es gar nicht, wonach sie suchen. Es ist eigentlich die Liebe des Vaters, den viele nicht kennen. Der jüngere Bruder ist also ein Sinnbild für uns, dass wann immer wir uns in der Welt verlaufen, Gott vergessen, unser Glück in anderen Dingen suchen, sind wir wie dieser Sohn. Und unser größtes Glück, unsere Rettung ist es, wenn wir erkennen, ich habe einen Vater, ich habe einen Retter, ich habe einen Freund, der mich trotzdem noch liebt und zu dem ich immer zurückkehren kann. Ich bin nicht auf mich selbst geworfen in dieser Welt. Ich habe nicht nur das Hier und Jetzt. Ich habe eine Sicherheit. Ich habe eine Zukunft. Ich bin kein Spielball meiner Begierden und meiner Sorgen. Ich habe einen Vater, der sich um mich kümmert. Und um an diesen Punkt zu kommen, müssen wir es genauso machen wie der Sohn. Es braucht Einsicht und es braucht Entscheidung, es braucht Ehrlichkeit, dass wir uns fragen, wo stehe ich eigentlich? Wie sieht es eigentlich um mein Herz aus? Laufe ich eigentlich vor Gott weg? Vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich. Wann laufen wir vor Gott weg? Wir laufen immer dann vor Gott weg, wenn uns andere Dinge in unserem Herzen wichtiger sind als Gott. Wenn wir andere Dinge mehr lieben als ihn. Wenn wir Gott vernachlässigen, weil wir nur für andere Dinge, die uns so schillernd vor Augen stehen, leben. In solchen Momenten sind wir wie der Sohn. Und wenn wir an den Punkt kommen, vorhin hast du gesagt in der Begrüßung, es ist gut, wenn Gott uns manchmal erzieht. Er macht das nicht, um uns klein zu machen, sondern um uns wieder zurückzuholen. Ja? Darum, dass der Sohn bei den Schweinen gelandet ist, es war ja das Beste, was ihm passieren konnte. Stellt euch mal vor, das wäre nicht passiert. Er wäre damit durchgekommen mit diesem Leben. Hätte sein ganzes Leben so verbracht, was hätte er am Ende gehabt? Nichts, ein kaputtes Herz. Das war das Beste, was ihm passieren konnte. Und ich glaube, viele Menschen laufen vor Gott weg, sogar Christen laufen vor Gott weg, wenn sie nicht verstanden haben, dass Gott liebt. Du kannst an Gott glauben, aber Angst vor ihm haben. Ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die an Gott glauben und Gott eigentlich nicht lieben, als die, die wirklich Gott kennen und ihn lieben. Und das kann ein Riesenproblem sein. Das hören wir gleich auch noch in dieser Geschichte, auch noch beim zweiten Sohn. Und deswegen kann es sein, dass dir heute bewusst wird, wo dein Herz steht. Und dass Gott dir das nicht mit einem drohenden Zeigefinger sagt, sondern dass du selber merkst, Mensch, warum bin ich eigentlich in meinem Herzen gar nicht mehr beim Vater? Warum ist er mir gleichgültig geworden? Warum denke ich, es ist langweilig, mit ihm zu leben? Warum bin ich eigentlich viel lieber woanders? Vielleicht gehst du noch in die Kirche, machst noch die Dinge, die äußerlich richtigen Dinge, ja, aber innerlich bist du mit deinem Herzen gar nicht mehr dabei. Und das ist die Frage, deine innere Einstellung. Genießt du es, Zeit mit Jesus zu verbringen? Erfüllt dich der Gedanke an ihn mit Freude oder ist das, was du tust, nur Pflichterfüllung? Gibst du Gott so das Minimum von dem, wo du denkst, das steht ihm zu und eigentlich willst du lieber was anderes? Oder sagst du, Mensch, Jesus, ich glaube daran, dass du wirklich der Beste bist und deshalb will ich dich suchen, auch wenn es anstrengend ist. Weil, ihr Lieben, das ist doch, geht doch uns allen so. Beten ist anstrengend. Und fordert Disziplin. Und oft wollen wir lieber andere Dinge machen. Und es ist schwierig, sich hinzusetzen und Ruhe zu bewahren, wenn du weißt, deine To-Do-Liste ist lang heute und das Handy klingelt. Ja? Ich denke da immer so an meine Kinder. Wir haben 3 Kinder und die sind noch klein. Und natürlich liebe ich sie, aber ehrlich gesagt, ich spiele nicht immer so gerne mit ihnen. Weil ihre Interessen sind anders als meine. Ja? Ich sitze auch lieber auf dem Sofa und gucke mir was bei YouTube an, als mit meinem Sohn auf den Knien stundenlang Eisenbahn zu spielen. Ja? Aber wenn ich ihn liebe und weil ich ihn liebe, nehme ich mir Zeit dafür. Und im Spiel, wenn ich seine Freude sehe, dann fängt es auch an, mich zu freuen. Ja? So. Und so entsteht Liebe. Und mit Gott ist es doch auch so, wenn ich daran denke, oh, Bibel lesen, beten, ich würde doch jetzt viel lieber was anderes machen. Ja? Aber wenn wir uns die Zeit nehmen, dann zeigen wir Gott damit, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihn lieben und in dem kann dann etwas mit uns passieren. Also Liebe ist nicht nur ein Gefühl, es ist die Beziehung. Das ist der erste Punkt. Unser Herz. Wo ist das Herz? Ist es bei Jesus oder ist es nicht bei ihm? Der zweite Punkt, noch ein verlorener Sohn. Ich lese uns die zweite Hälfte der Geschichte. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er nach Hause kam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los ist. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und jetzt gibt es ein Riesenfest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und er wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und nicht ein einziges Mal dir widersprochen, wenn du mir was aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Aber jetzt, wo dein Sohn kommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, siehe, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns doch sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Also, hier ist noch ein zweiter Sohn, der Ältere. Über ihn wird nicht so viel gesprochen. Man denkt sich vielleicht, naja, der war schlecht drauf, der war neidisch auf seinen Bruder und ich kann ihn auch verstehen, vielleicht kannst du ihn auch verstehen, ja, wenn er so dachte. Aber Jesus erzählt die Geschichte eben bewusst weiter, denn es geht um einen weiteren verlorenen Sohn, um eine weitere Art von Verlorenheit, die genauso verbreitet ist wie die erste. Es gibt nämlich ältere Brüder und Schwestern. Und das Problem von diesen älteren Brüdern und Schwestern ist, sie wissen gar nichts von ihrer Verlorenheit, denn das sind die gläubigen Leute. Das sind wir. Das sind die religiösen Menschen. Der ältere Sohn steht für all die Menschen, die eins erkannt haben. Die erkannt haben, es gibt einen Gott. Diese Welt ist nicht genug. Es kann nicht sein, dass das Leben und alles, was ich sehe, einfach so entstanden sein soll. Ich mache mich auf die Suche nach Gott. Es muss ihn geben. Ich suche mein Heil bei ihm. Ich glaube, dass es einen Himmel gibt und eine Hölle. Und so suchen religiöse Menschen ihr Heil bei Gott, aber das ist was ganz anderes als Glück und Freude. Das ist nicht unbedingt dasselbe. Und das erfahren wir hier, warum das so ist. Denn der religiöse Mensch, er denkt erstmal nur an eins, nämlich, dass es Dinge gibt, die ich erfüllen muss, um zu tun, was Gott von mir verlangt, damit ich in den Himmel komme. Das ist im Fokus. Vorgaben, Gebote, Verbote, Regeln, das ist Religion. Und so folgen Menschen Gott in der Meinung, sie würden es ihm recht machen, indem sie Regeln befolgen, aber sie haben sein Herz noch überhaupt nicht verstanden. Vielleicht sogar gerade wegen dieser Regeln nicht verstanden. Kennen sein Herz nicht, kennen ihn nicht. Warum? Weil sie ein grundverkehrtes Bild von Gott in ihren Gedanken haben, in ihrem Herzen. Und viele Leute denken ja auch, und darum glauben sie auch gar nicht erst oder wollen nichts mit Gott zu tun haben, dass sie denken, Gott, ach, mit dem will ich gar nichts zu tun haben, weil das ist doch bestimmt einer, der mir alles verbietet. Ja? Und vielleicht denkst du manchmal auch noch so, dass du denkst, oh Gott, der... Wenn ich immer das tue, was er will, dann habe ich keinen nicht mehr viel Spaß. Habe ich nichts mehr zu lachen. Ich glaube, das ist so verbreitet, dieses Denken von Gott. Und ihr Lieben, eine extrem wichtige Frage heute Morgen ist, was für ein Gottesbild hast du eigentlich in deinem Herzen? Was für ein Bild von Jesus hast du eigentlich in deinem Herzen? Weil wenn das ein Bild ist, wo du sagst, ich glaube an den allmächtigen Gott, das kann alles sein, aber wenn du nicht glaubst, dass Jesus und Gott dich mag, so wie du bist, dich annimmt, so wie du bist und dich lieb hat, dann wird dieser Glaube früher oder später umfallen wie ein Stein und es wird nichts bringen. Das musst du verstehen. Und ich möchte euch das mal ein bisschen veranschaulichen. Ich habe ein paar Gottesbilder mitgebracht, wo ich denke, dass die sehr verbreitet sind. Können wir das mal sehen? Die Bilder? Erstes Bild mal bitte. Kennt ihr das? Kennt ihr den? Das hat ein Kind gemalt, ne? Ist ein ganz verbreitetes Bild. Gott als alter Mann mit Bart so über den Wolken, ja? Denkst du dir, er ist ja süß. Aber wenn man sich das mal so durchdenkt, ist es auch traurig, ja? Weil wo ist Gott? Weit weg, über den Wolken, ja? Hat nichts mit meinem Leben zu tun, ja? Sind keine Berührungspunkte da. So ein Glaube ist so ähnlich wie der Yeti-Glaube. Ne? Du glaubst an irgendeine Figur weit weg, aber das hat nichts mit deinem Leben zu tun. Nächstes Bild. Wenn das alles ist. Nächstes Bild. Unheimlich, ne? Das ist ein Automat, ein Segensautomat. Ja, kannst dich vorstellen. Gibt es wirklich, ja? Hat mal irgendjemand auf dem Kirchentag oder so erfunden. Ja? Aber dieses Bild, Gott als Automat. Gott macht etwas, wenn ich etwas tue. Ich tue was für Gott, dann tut er auch was für mich. Ich sage, Gott, wenn ich für dich das tue, dann tu du bitte auch das für mich. Ich stecke ein Gebet rein und möchte dafür einen Segen unten raus haben. Ja? Das ist ein Automatengott. Ja? So. Und das Problem ist, eine Sache fehlt, wenn du so ein Bild von Gott hast. Das ist ein Deal. Du gibst was und du bekommst was, ja? Aber da ist keine Gnade, da ist nichts geschenkt. Und da fehlt eben auch die Liebe. So einen Gott liebst du nicht, so einen Gott benutzt du als Automat. Ja? Und da ist keine Liebe. Nächstes Bild. Das ist ein alter griechisch-römischer Gott, keine Ahnung. Ne? Mit Hörnern ist wahrscheinlich Zeus oder so. Aber ich fand so diese Vorstellung, Gott so als den Drohnen mit diesem Zeigefinger, ja, so. Ich muss tun, was er macht, weil sonst kriege ich nämlich Probleme, ja. Sonst komme ich nämlich in die Hölle, so denken auch viele, ja. Also ich habe doch eh keine Wahl. Ich muss ja tun, was er will. So. Nächstes Bild. Kennt ihr den? Wer ist das? Lehrer Lempel. Lehrer Lempel, ne? Ist eigentlich kein Gott, ja. Aber ich fand so dieses Bild so gut, ja. Weil ich glaube, so denken viele Menschen genauso, dass Gott Lehrer Lempel ist, ja. Ich habe genau gesehen, was du gemacht hast. Ja. Lass das bloß. Na, na, na. Gott sieht alles. Ja? Nächstes Bild. Der, also wirklich so, das Gegenteil vom Leben. Ne? So, und das auch. Dieses Bild, Jesus, aber so steril. Ja? Man kann nur da sitzen und beten. Und Jesus thront über allem. Er bewegt sich nicht. Da ist kein Leben, da ist kein Spaß, da ist keine Dynamik. Ja? Du hast eben gesagt, Fußball ist doch das Wichtigste im Leben. Ne? Nee, also, ja, also wo ist Gott in meinem Leben, in meinem Alltag? Ne? Nächstes Bild. Und das gefällt mir, dieses Bild. Ne? Wenn du dir mal vorstellst, links ist Jesus, rechts bin ich, bist du. Und die Frage ist, kann dein Gott lächeln? Kann der entspannt sein, wenn du an Gott denkst? Kannst du entspannt sein? Ja? Hat der menschliche Züge? Hat der ein Herz oder ist das nur jemand, der so der gerechte Richter ist, dass der immer nur guckt, dass du nichts falsch machst? Hat Jesus ein Herz? Und der Gott, den du in deinem Kopf hast und tief in deinem Herzen, sieht der so aus oder wie eins von den anderen Bildern? Wenn es eins von den anderen Bildern ist, hast du ein Problem. Du wirst nie fröhlich zu diesem Gott rennen und hast kein Anliegen, ihm dein Herz auszuschütten, ihm zu erzählen, wie es dir geht, was dich freut, was dich sorgt, wenn du nicht verstanden hast, dass er dich lieb hat, dass Jesus so ist. Ja? So hat er die Kinder auf seinen Schoß genommen, die gar nichts vorzuweisen hatten, die Kinder waren. Und er hat gesagt, wisst ihr was, ihr müsst auch Kinder werden, sonst kommt ihr nicht in den Himmel, wenn ihr nicht versteht, dass ihr meine Kinder seid, dass ich euch bedingungslos liebe, weil das ist es doch, was Kinder haben. Ja? Und wenn du eins heute mitnimmst, dann das, dass du dir vor Augen führst, die Wahrheit ist, Gott ist der Vater, der auf dich wartet. Ob du der verlorene Sohn bist oder nicht, ja, oder die Tochter, du darfst immer kommen. Ja? Also, wie stellst du dir Jesus vor? Im Psalm 73, das war auch mal die Jahreslosung, da sagt David, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und daran kannst du testen, ob du an den richtigen Gott glaubst oder nicht. Ja, ob dein Bild von Gott richtig ist oder nicht. Weil David wusste, mit Gottes Nähe zu sein ist Glück, ist keine Pflicht, ist nicht langweilig, ist nicht blöd, ist kein Zwang. Ja, der konnte das sagen. Gott nahe zu sein ist meine Pflicht. Und darum hat er auch in einem anderen Psalm gebetet, Psalm 27, wenn ich einen Wunsch habe, dann den, dass ich immer in deinem Haus sein kann, in deinem Tempel und dich vor Augen haben kann. Ja. Und wenn du ein falsches Gottesbild im Herzen hast, dann wird es dich hindern, Gott zu lieben und dann bist du verloren. Das ist die Wahrheit. Auch wenn du glaubst. In der Bibel heißt es ja, Glaube ohne Liebe bringt gar nichts, weil der Teufel glaubt auch an Gott, dass es ihn gibt. Und er zittert vor ihm, weil er ihn nicht liebt. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen bloß religiösen, gläubigen Menschen und Menschen, die Jesus lieben, weil sie erkannt haben, dass er uns liebt, dass er die Liebe ist, dass ihm nahe zu sein mein Glück ist. Und um es mal mit IKEA zu sagen, man könnte sagen, glaubst du nur oder liebst du schon? Wir sollen lieben. Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, heißt es. Ja? Das ist einfach das Wichtigste. Der ältere Sohn, der religiöse Mensch, denkt sich, es gibt Gott, ich muss ja tun, was er mir sagt, sonst komme ich in die Hölle. Ob ich will oder nicht, ob ich das gut finde oder nicht, ob das, was Gott mir sagt, Sinn ergibt oder nicht, ich habe doch keine Wahl. Sonst ist Gott zornig auf mich und ich habe kein Anrecht auf sein Wohlwollen und auf sein Heil. Das ist der Automatengott. Und das Paradoxe ist, der ältere Sohn ist die ganze Zeit über ganz nah beim Vater, so wie der religiöse Mensch, aber innerlich total weit weg, hat ihn nie gekannt, das Herz entfremdet. Die ganze Zeit denkt er nur, ich muss hart arbeiten, damit ich irgendwann mal mein Erbe bekomme, damit ich irgendwann mal im übertragenen Sinne in den Himmel kommen kann. Aber Freude ist da nicht. Solange bis es soweit ist, muss ich auf die Zähne beißen. Ja? Muss ich ein freudloses Leben führen. Und das hören wir ja hier auch in der Geschichte, das bricht dann alles in diesem Moment heraus aus ihm, diese Bitterkeit, als der Vater zu ihm kommt, weil er nämlich draußen ist. Und dann sagt er, zum ersten Mal ist er ehrlich vor Gott, vor dem Vater, und sagt, all die Jahre habe ich hier bei dir geschuftet für dich und ich durfte nie fröhlich sein und jetzt für deinen verlorenen Sohn machst du ein Fest. Und wisst ihr was? Dieser Sohn hat eine Sache nie verstanden, obwohl der Vater ihm die gesagt hat. Weil wisst ihr, am Anfang der Geschichte, kannst du zu Hause nochmal lesen, da heißt es nämlich was? Nicht nur, der Vater gab dem Jüngeren sein Erbe, sondern da heißt es, der Vater teilte sein Erbe unter beide Söhne auf. Gleich am Anfang. Aber wisst ihr was? Das hat der ältere Sohn überhört, weil sein Bild vom Vater nicht dazu gepasst hat. Da hat er gesagt, ja, ich weiß, später mal. Und dann hat er nicht mehr darüber nachgedacht. Und hinterher erinnert der Vater ihn eigentlich nur daran und sagt, wusstest du denn nicht, alles, was mir gehört, gehört genauso dir? Du hättest feiern können, wie du willst. Ich hätte dich nie gehindert. Es gehört alles dir, was mir gehört. Aber das hat er leider überhört, weil er dieses feste Bild von seinem Vater in sich hatte. Der Vater ist doch so und ich muss doch was für ihn tun. Und ihr Lieben, wenn man sich das dann überlegt, all diese Pflichterfüllung, all diese Bitterkeit, all diese Jahre umsonst gelebt, vergeblich gelebt. Und auf einmal merken wir, es gibt gar keinen Unterschied zwischen diesen beiden Brüdern, nur einen. Sie sind beide verloren, weil sie konnten beide nicht sehen, dass der Vater sie liebt. Darin sind sie sich total einig. Der einzige Unterschied ist der jüngere Sohn hat sich getraut, das zu leben, was er wollte. Der ältere Sohn war zu ängstlich dafür, zu feige. Der war angepasst und vielleicht auch intelligent in seiner Denkweise, in seiner Logik. Weil er dachte, na, was bringt mir das ganze Feiern, wenn es am Ende dann das böse Ende gibt. Aber er hat den Vater genauso wenig gekannt und geliebt wie sein Bruder und er war genauso verloren. Und Jesus erzählt die Geschichte und dann sagt er zu den Leuten, wisst ihr, die jüngeren Brüder und Schwestern, die offensichtlich Probleme haben, die sogenannten Sünder, sie haben einen Vorteil, denn sie wissen wenigstens, dass sie verloren sind und kommen deswegen eher zu Gott als die vermeintlich Gerechten, die religiösen Asketen, die sich immer anstrengen und meinen, ihr Leben wäre ja ganz in Ordnung, die gar nicht erkennen, was ihr Problem ist. Jesus sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Aber wer immer dachte, dass es am Tun hängt, der hat die Vergebung Gottes nie begriffen und die Liebe Gottes. Und der kann sich auch nicht mitfreuen dann, wenn den anderen Barmherzigkeit bedingungslos widerfährt. Und deswegen, ihr Lieben, ist diese Geschichte eigentlich die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Und diese Geschichte fragt uns, auch als gläubige Menschen heute, diese Frage: Wo stehst du? Wo stehe ich? Läufst du innerlich vor mir weg, fragt Jesus, weil du eigentlich nicht glauben kannst, dass ich es nur gut mit dir meine? Hältst du vielleicht nur am Glauben fest, weil du dich nie trauen würdest, auszubrechen und deine eigenen Wege zu gehen? Aber eigentlich würdest du viel lieber? Hast du nur zu viel Angst vor den Konsequenzen, vor dem Zorn Gottes, so wie der ältere Bruder? Oder liebst du mich? Willst du bei mir sein, weil du mir vertraust? Und jetzt, ihr Lieben, kommen wir zu diesem dritten Punkt, was das Allerwichtigste ist und was das ausmacht, die Liebe des Vaters. Das Allerwichtigste ist, dass wir das wirklich begreifen und uns darüber freuen. Ja, Jesus liebt mich, bedingungslos. Und Jesus sagt, ja, ich liebe dich, nicht weil, nicht Komma, sondern Punkt. Lass dir das einfach mal gesagt sein. Ich liebe dich. Und nicht wenn, nicht weil. Ich liebe dich. Punkt. Und dann sagt Jesus, ich liebe dich trotz deiner Fehler. Ich liebe dich trotz deines Misstrauens. Ich liebe dich trotz deiner Ängstlichkeit und deines Unglaubens. Ich liebe dich, weißt du warum? Nicht weil du bist, wie du bist. Nicht weil du tust, was du tust. Sondern weil ich bin, wie ich bin, weil ich liebe, wen ich will und weil du mir so wichtig warst, dass ich dich gemacht habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich geliebt, weil ich dich gewollt habe, weil du mein Geschöpf bist. Und ich möchte eine Sache von dir, eine einzige, dass du mein Kind wirst und verstehst, dass ich dich lieb habe. Weil dann können wir anfangen, gemeinsam miteinander zu gehen und gemeinsam das Leben zu schaffen. Mehr will ich gar nicht. Und dann kann ich an dir arbeiten und dich innerlich verändern. Hör zu, ich sage es dir noch einmal. Ich liebe dich nicht, sagt Jesus, weil du irgendwas machst. Ich liebe dich wie ein Vater, eine Mutter, weil du mein Kind bist. Ich liebe dich von Anfang an und bis zum Ende und mittendrin auch. Die ganze Zeit, ob du vor mir wegläufst oder bei mir bist, ich liebe dich. Ob du mich zurückliebst oder wütend auf mich bist, ich liebe dich. Ob du mich verstehst oder nicht, ich liebe dich. Ob du gut findest, was ich tue oder nicht, ich liebe dich. Ich liebe dich immer. Ob du an mich glaubst oder nicht, ob ich traurig bin über dich oder nicht, ob du vor mir wegläufst und verloren bist oder nicht, ich liebe dich immer. Ich bin der Vater, der mit ausgebreiteten Armen Ausschau nach dir hält. Ich bin der Vater, der auf dich wartet. Ich bin der Vater, der jeden Tag hofft, dich am Horizont auftauchen zu sehen. Ich bin der Vater, der dir entgegenrennt und dich in die Arme nimmt, sobald du nur kommst. Egal, wo du herkommst, egal, wie sehr du stinkst, egal, was du getan hast, egal, wie würdig oder unwürdig du bist. Ich liebe dich. Die Hauptsache ist, du kommst zu mir, denn nur dann kann ich dein Herz heilen. Es ist deine Entscheidung. Ich warte und achte deinen Willen, ob du möchtest, ob du kommst. Aber ich wünsche mir nur das eine, mit dir zusammen zu sein und dich zu lieben. Dafür habe ich dich gemacht, um mit dir zu feiern. Heute und bis in die Ewigkeit. Das sagt Jesus zu dem jüngeren Sohn. Und zu dem älteren sagt er, du, mein älterer Sohn, meine ältere Tochter, die du äußerlich nahe bei mir bist, aber dir nicht sicher bist, was du darfst oder nicht, dir sage ich heute ganz deutlich, alles, was mein ist, das ist auch dein. Alles, was mein ist, ist auch dein. Das heißt, du darfst dich an deinem Leben freuen und an allen guten Gaben, die du hast. Du darfst alles genießen, was ich dir in deinem Leben geschenkt habe. Es gehört dir. Deshalb hab keine Angst. Ich bin nicht knausrig. Ich bin nicht geizig. Ich bin nicht der strenge Herr, den du dir vielleicht vorstellst. Ich bin dein Vater. Sieh in diese Welt, die ich geschaffen habe. Sieh die Schönheit, sieh die Fülle und den Überfluss. Jetzt im Herbst schaut euch die Wälder an, die Bäume an, die Sonne an. Gott möchte unser irdisches Wohl, aber er möchte auch, dass es unserer Seele wohl geht. Da sind wir jetzt wieder bei dem Lied. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt, Leben im Überfluss. Das Einzige, vor dem ich dich bewahren möchte, sagt Gott, ist, meide das Böse in jeder Gestalt. Behüte dein Herz vor dem Bösen, vor der Sünde. Halte nicht das für dein Glück, wozu der Teufel dich verführen will, was es, weil es jemand anderem gehört oder weil es dich von mir wegführt oder weil es einfach böse ist. Es gibt so viel Reines und Schönes und Gutes in der Welt, an dem du dich freuen kannst. Und daran freu dich. Aber das Größte von allem ist, freu dich an mir. Die Freude an mir ist deine größte Stärke, denn nur bei mir findest du Frieden und die Erfüllung deiner tiefsten Sehnsucht. Das ist das Allerwichtigste. Und ihr Lieben, lasst uns jetzt gleich ins Gebet gehen und Gott sagen, was wir in unserem Herzen entdeckt haben. Wo zweifelst du daran, dass er es gut mit dir meint? Wo merkst du, dass du vor ihm wegläufst? Was traust du ihm nicht zu? Wo vergleichst du dich und bist neidisch auf andere? Welches falsche Gottesbild möchtest du heute bewusst vor seinem Kreuz ablegen und nicht mehr mit dir rumtragen? Und die Gedanken, die der Teufel dir einflüstert, dass er sagt, Gott liebt dich nicht wirklich, loswerden. Dagegen müssen wir kämpfen und das dürfen wir im Gebet Jesus sagen. Und jetzt bitte ich euch, schließt mal deine Augen. Schließ jetzt deine Augen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist auf diesem Weg nach Hause, auf dem Weg zu Gott. Und stell dir vor, wie er dasteht, wie der Vater in der Geschichte. Er steht da und wartet auf dich mit weit geöffneten Armen. Du gehst ihm jetzt entgegen. Du siehst ihm in die Augen. Eure Blicke treffen sich. Und jetzt läuft er auf dich zu und du läufst auf ihn zu. Und jetzt sag ihm, was auch immer du ihm sagen willst. Ich laufe zum Vater. Amen.